Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Wochenspruch aus Offenbarung 1, Vers 18 begrüßen Kirchenräte die Gemeinde und alle Gäste in der Kirche sowie alle, die den Gottesdienst zu Hause verfolgen. Der Gottesdienst wird geleitet von Pastorin Franke und an der Orgel begleitet uns Rita Töchter. Die Türkollekte heute ist für den Brückenschlag Emlichheim bestimmt. Nächsten Sonntag feiern wir in der reformierten Kirche Gottesdienst unter der Leitung von Predigerin im Ehrenamt Wolf. Die Türkollekte ist dann für die ökumenische Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge bestimmt. Am Dienstag trifft sich der Seniorenkreis um 14.30 Uhr im altreformierten Gemeindehaus. Der Papiercontainer steht am Mittwoch hier an der Kirche. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Das Licht der Auferstehung erscheint für uns seit diesem Ostertag, an dem Jesus Christus auferstand und zurückgekehrt ist ins Leben. Als Zeichen dafür, dass das Licht der Auferstehung, das Licht Jesus Christus uns scheint, entzünden wir die neue Osterkerze. Wir wollen uns zum Gottesdienst sammeln im stillen Gebet. Der erste Petrusbrief bezeugt uns: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Darum bekennen wir: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund mit uns und uns die Treue hält zu jeder Zeit und der niemals ein Werk seiner Hände aufgibt. Amen. Lasst uns beten. Gnädiger Gott, du sprengst die Ketten des Todes und zerbrichst das Schloss der Schuld, das uns das Leben versperrt. Du sendest deinen Sohn, er geht seinen Weg mitten durch unsere Welt und wir können ihm folgen. Nicht nur in diesem Leben, sondern durch den Tod hindurch in ein Leben, das unvergänglich ist, in das Licht. Es wäre gut, deinem Weg zu folgen und sich auf dich zu verlassen. Aber wir schaffen es nicht, die Stimmen der Furcht und der Traurigkeit in uns zum Verstummen zu bringen. Sie reden auf uns ein. Wir hören ihnen zu, manchmal Tag und Nacht. Und oft scheinen sie uns zuverlässiger zu sein als die Stimme deines Wortes und als dein Licht. Darum bitten wir um deinen Geist, der uns auf die Beine stellt, der unsere Ohren und Augen, unseren Verstand und unser Herz öffnet, für deine Ostertat und für dein Kommen. Gott, wende dich jetzt zu uns und sei bei uns. Amen. Gottes Gnade wird uns zugesprochen mit einem Wort aus dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir hören als Weisung aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 15. Kapitel, die Verse 12 bis 20.
Nun lautet die Verkündigung: Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt, aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Amen.
Lasst uns singen das Lied 115, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Lasst uns beten. Du, unser Gott, sprich uns an. Viele vor uns haben dich gehört oder erlebt. Andern bist du fern und fremd geblieben. Du kennst unser Herz, unser Hören, unser Suchen. Wir bitten dich, lass uns deine Gegenwart spüren. Öffne uns, hilf uns, heile uns. Sei du das Wort, das unser Herz berührt. Denn dein Wort ist die Kraft, die uns zum Leben führt. Amen. Wir hören als Schriftlesung das Evangelium vom Ostermontag, Lukas 24, die Verse 13 bis 35.
Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth, er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Amen.
Liebe Gemeinde, ein Abschnitt aus Psalm 118 wird unser Predigttext sein gleich. Wir wollen deswegen auch als Predigtlied zur Einstimmung aus Psalm 118 die Strophen 1 bis 3 singen.
Thank you.
als Predigtext hören wir aus Psalm 118, die Verse 14 bis 24. Ich weiß nicht, wo noch Kinder rausgehen. Gerne machen. Gut. Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Jubelrufe und Siegeslieder erklingen in den Zelten, wo die Gerechten wohnen. Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Die starke Hand des Herrn ist hoch erhoben. Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben und erzählen, was der Herr getan hat. Mit harter Hand hat der Herr mich erzogen, aber dem Tod hat er mich nicht ausgeliefert. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich darf hindurchgehen und dem Herrn danken. Dies ist das Tor, das zum Herrn führt. Nur die Gerechten gehen hindurch. Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. Du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Baumleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Vom Herrn wird dies bewirkt. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Amen. Liebe Gemeinde, die Psalmen gehören zu den gewichtigsten Abschnitten unseres Alten Testaments. Eine Sammlung von 150 Liedern, Gebeten, Liedern, deren Melodien wir nicht mehr kennen. Die Melodien, mit denen sie einst in Israel gesungen wurden, sind uns nicht mehr bekannt. Wir kennen in der altreformierten und der reformierten Kirche die Melodien des Reimpsalters. Und wenn man mal nachguckt, immer unter dem Psalm, die stammen größtenteils aus Genf. Denn dort unter Johannes Calvin, dem Reformator von Genf, wurde der Psalmgesang besonders gepflegt. Weil Calvin sagte, die Bibel, das Wort Gottes, ist Maßstab dessen, was wir tun in der Kirche, in der Predigt. Und wenn wir singen, dann sollten wir mit den Worten der Bibel singen, nämlich mit den Worten der Psalmen. So kommen viele unserer Psalmmelodien aus Genf. Da sprach man Französisch, dann wurde später von Matthias Jürgensen und anderen eben da ein deutscher Reimtext drauf geschrieben. Dass wir Psalmen singen, liebe Gemeinde, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir unsere Verbindung mit dem Volk Israel, von dem die Psalmen stammen, von Einzelnen und Mehreren und vom ganzen Volk, dass wir unsere Verbindung mit dem Volk Israel durch den Psalmgesang betonen. Ja, es ist schön, dass Psalmen noch bei uns lebendig sind, liebe Gemeinde, denn in dem Psalm steckt ja auch viel Leben. Das Leben hat die Psalmen geschrieben. Menschen, die prägende, die bestimmende Erfahrung mit Gott gemacht haben, sie wurden zu Psalmsängern und Psalmsängerinnen, haben ihr Leiden und ihr Glück in dem Psalm niedergeschrieben, zum Ausdruck gebracht. Ganz unterschiedliche Erfahrungen im Leben finden sich in den 150 Psalmen. Man kann von Verzweiflung bis zum Tod darin lesen und man entdeckt himmelhoch jauchzende Dankeslieder. Viele Christen haben die Psalmen für sich entdeckt, haben gemerkt, ja, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit Gott und den Menschen in manchen Psalmen treffend und anrührend ausgesprochen finden. Es ist auch gut und es tut gut, Psalmen zu lesen. Die Psalmen der Bibel machen es mir als Leser möglich, sie auf meine Lebenssituation hinzudeuten, auch wenn ich weiß, dass eine andere Person mit einer vielleicht nur ähnlichen Erfahrung diese Zeilen geschrieben hat. In der christlichen Kirche haben wir uns darum auch die Freiheit genommen, die Psalmen christlich zu deuten. Und Jesus Christus selbst hat das offensichtlich so getan. Jesus war kein Christ, sondern er war Jude. Aber er hat die Richtung vorgegeben, in der Christen auch die alttestamentlichen Psalmen verstehen können. Bei der Passionsandacht in der reformierten Kirche dieses Jahr haben wir ja auch uns zum Beispiel mit Psalm 22 befasst, den Jesus am Kreuz gebetet hat, als er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Psalmen waren auch Gebete unseres Herrn Jesus Christus. Und den 118. Psalm, liebe Gemeinde, hat Jesus auch auf sich selbst bezogen, als er über sich gesagt hat, zum Beispiel im Markus Evangelium Kapitel 12, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Betrachten wir nun den Psalm, die Verse des Psalms, die wir vorgelesen bekommen haben, etwas näher. Auf den ersten Blick ist das ein Psalm der Sieger. Vers 15 lautet ja: Jubelruf und Siegeslieder erklingen in den Zelten, wo die Gerechten wohnen. Und Vers 21: Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst, du bist für mich zum Retter geworden. Wobei da eine Situation mit diesem durch das Tor, das zum Herrn führt, zu gehen, beschrieben wird, die man sich wohl im Tempel in Jerusalem denken muss, dass man vor dem Tempel steht, dann in den Tempel hineingeht, dort auch eine Antwort des Priesters bekommt auf eine Klage oder Bitte, die man vorträgt, und dann antwortet der Beter auf diese Antwort, die der Priester gab: Ja, Herr, ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst, du bist für mich zum Retter geworden. Wer den 118. Psalm singt, wer dieses Lied singt, fühlt sich als jemand, der in einer gerechten Sache gekämpft hat und letztlich den Sieg davongetragen hat. Und er versteht diesen Sieg nicht als eigene Leistung, sondern als einen Sieg, den er Gott selbst verdankt. Genau betrachtet schreibt hier eigentlich kein Mensch von seinem eigenen Sieg, sondern lediglich vom Sieg Gottes. Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Die starke Hand des Herrn ist hoch erhoben. Aber manche Zeilen lassen schon erahnen, trotz allem Dankruf und Jubelgeschrei, das ist nicht das Lied eines Menschen, dem es immer gut gegangen ist und der immer Erfolg gehabt hat. Der Psalmschreiber hat offenbar auch schwierige Zeiten erlebt. Wenn er sagt, mit harter Hand hat der Herr mich erzogen, aber dem Tod hat er mich nicht ausgeliefert. Offensichtlich hat da jemand auch schwere und gefährliche Zeiten erlebt. Und das läutet ja auch ein, liebe Gemeinde, wer von einem Sieg singt, der hat einen Kampf hinter sich, der auch mit einer Niederlage hätte enden können. Dann hätte der Psalm natürlich auch ganz anders ausgesehen. Aber jetzt, nachdem der Sieg errungen ist, nachdem sich der Gerechte mit Gottes Hilfe durchgesetzt hat, ist der Schreiber des Psalms des Lobes voll. Die schwere Zeit, das Leiden, so mancher schwerer Schlag ist nicht vergessen, aber all das zählt nicht mehr angesichts des Jubels am Ende. Manche würden jetzt vielleicht sagen, naja, das ist ja auch kein Kunststück, nach einer Krise Gott zu loben. Doch es ist irgendwo ein Kunststück, zumindest zeigt es uns unsere alltägliche Praxis im Leben. Dann, wenn es mir schlecht geht, ja, da ist der Jammer ein alltäglicher Begleiter. Und es ist ja auch gut, jammern und klagen zu können. Dann schafft sich meine Seele so ein Ventil, um die innere Last besser loszuwerden. Aber wir müssen auch eingestehen, denke ich, im Jammern sind wir ja meist recht gut und jammern dann manchmal auf sehr hohem Niveau. Aber dann mit dem Lob und dem Dank an die Adresse Gottes sind wir dann manchmal ein bisschen geizig. Da ist eine Krise überstanden, da ist etwas noch einmal gut ausgegangen, vielleicht auch ein innerer Krieg in meiner Seele, in meinem Gewissen, oder aber ein großer Streit mit anderen Menschen sind überstanden, und was folgt dann? Nach einem kurzen Durchatmen, der fast nahtlose Übergang zur Tagesordnung, als wäre es selbstverständlich, dass es uns gut geht. Da sind die Psalmen uns wichtige Helfer, liebe Gemeinde. Sie zeigen, dass wir Menschen klagen dürfen und auch sollen, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schlecht geht. Es ist gut und tröstlich, sich bewusst zu machen, dass Gott gerade in schwierigen Zeiten auch uns nahe ist. Aber die Psalmen machen uns auch vor, wie man nach einer überstandenen Krise wieder Gott loben kann, ihm von ganzem Herzen Danke sagen kann. Nicht nur deshalb, weil wir unserem Gott ein Dankeschön schuldig sind, sondern weil es auch einfach etwas in uns verändert, wenn wir uns unsere guten Erfahrungen mit Gott wirklich bewusst machen. Wenn wir die guten Zeiten, wenn wir die Siege im Leben als Geschenk Gottes ernst nehmen. Es ist ja die Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass viele mit Kirche, Kirchengemeinde, kirchlicher Gemeinschaft nicht mehr zu tun haben wollen. Dann vielleicht erzählen, dass irgendwie ein Pastor, eine Pastorin nicht ihren Erwartungen entsprochen hat oder so etwas. Und dann gibt es so manche Gründe, die jemand hat, dass er vom Glauben wenig hält. Aber oft wird dabei vergessen, wie reich man doch letztendlich ist, wie reich man im Leben von Gott beschenkt worden ist, in der Familie, im Beruf, in der Umwelt. Das Gute dankbar annehmen und wertschätzen. Das ist in allen Beziehungen wichtig, liebe Gemeinde, wenn es um Gott geht, aber auch wenn es um andere Menschen geht. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass, was man aneinander hat. Liebe Gemeinde, nun feiern wir Ostern. Ostern ist auch ein Grund zur Dankbarkeit. Und der 118. Psalm, er ist offen für eine Auslegung der Osterbotschaft. Jesus Christus hat diesen Psalm auf sich selbst bezogen. In Matthäus, Markus und Lukas Evangelien, in den sogenannten synoptischen Evangelien, spricht Jesus selbst von sich selbst, als er diese Worte zitiert aus dem 118. Psalm: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Und tatsächlich, vieles aus diesem Psalm erinnert an die Erfahrung von Ostern. Am Karfreitag sah es so aus, als wäre Jesus derjenige, der verloren hätte, der die große Niederlage einstecken musste, obwohl er doch als der Gerechte über diese Welt ging. Und am Ostermorgen kann er mit den Worten des Psalms sprechen: Ja, die starke Hand des Herrn ist hoch erhoben, die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben und erzählen, was der Herr getan hat. Genau das beschreibt, was Jesus Christus durchgemacht hat, was er erlebt hat. Dann ist die Schlacht geschlagen am Ostermorgen. Ostern ist der Sieg Jesu Christi. Er hat den Tod überwunden, hat die Sünde besiegt, die uns Menschen für immer fesseln wollte. Gott war es, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist Gottes Werk. Die Auferstehung ist der Sieg, mit dem Gott Jesus Christus als seinen Sohn bestätigt. Die Menschen, allen voran die Gegner Jesu, hatten ihn verworfen, hatten ihm keinen Glauben geschenkt. Was wollen wir mit diesem Wanderprediger? Aber dieser Stein, den die Menschen verworfen hatten, hat Gott selbst zum Eckstein, heißt es in manchen Übersetzungen, hier in der Übersetzung heißt es Grundstein, zum Grundstein seines Wirkens gemacht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Vom Herrn wurde dies bewirkt, es ist ein Wunder in unseren Augen. Ja, liebe Gemeinde, Ostern erst hat Jesus zum Grundstein gemacht. Ein Grundstein bringt einem Haus Stabilität. Ohne tragende Grundsteine kann ein Haus an Halt, an Beständigkeit verlieren und einstürzen. Das stellt an uns die Frage, was taugt als Grundstein meines Lebens? Was ist so solide, dass es manche Last und Erschütterung auffangen kann? Worauf kann ich mich wirklich verlassen und welche scheinbare Grundstein sieht zwar nach außen hin beeindruckend aus, ist aber in sich selbst mürbe und brüchig? Jesus Christus als Grundstein hat die Feuerprobe von Kreuzigung und Auferstehung bestanden. Und das ist wie ein Qualitätssiegel auf diesem Grundstein, Jesus Christus. So ein Grundstein, der das durchhält, der das mitmacht und daraus als Sieger hervorgeht, so ein Grundstein, der taugt als Grundlage meines Lebens. Auf der Grundlage des Glaubens an den lebendigen Sohn Gottes, an Jesus Christus, meinen Bruder und Herrn, auf der Grundlage kann ich mein Leben aufbauen. Liebe Gemeinde, Ostern ist das Fest, an dem wir Jesu Sieg über den Tod feiern. Mit der Auferstehung hat Jesus von Gott die Bestätigung bekommen, du sollst der Grundstein werden für das Leben der Menschen, auch wenn manche dich verworfen haben. Seit Ostern haben wir die Chance, unser Leben auf diesem Grundstein aufzubauen, damit wir ein solides Fundament haben, das nicht so leicht zu erschüttern lässt. Und so können wir den Tag der Auferstehung, Ostern, feiern mit dem Wort aus Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Amen. Lasst uns singen aus Psalm 118, die Strophen 5, 9 und 10.
Thank you.
Gottes Wort antworten und uns dazu erheben, so es uns möglich ist, mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Bleib bei uns, du Auferstandener. Bleib bei uns und teile das Leben mit uns. Geh an unserer Seite, Jesus Christus, und teile das Brot mit den Hungrigen in unserer Mitte, mit den Armen in den Dürregebieten, mit den Verzweifelnden im Angesicht des Todes. Geh an unserer Seite, Jesus Christus, und sprich mit den Ratlosen, mit denen, die sich gegen die Gleichgültigkeit wehren, mit denen, die Angst vor der Zukunft haben, mit denen, die den Kriegsherren widerstehen. Geh an unserer Seite, Jesus Christus, und tröste die Trauernden, die Kranken, die Sterbenden. Tröste die Erschöpften, die Enttäuschten und die, die sich aufgegeben haben. Geh an unserer Seite, Jesus Christus, und segne deine Gemeinde, unsere Kinder, alle, die zu dir gehören. Feiere mit uns deine Auferstehung vom Tod. Feiere mit uns den Anbruch der neuen Schöpfung. Feiere mit uns das Leben. Denn du bist auferstanden. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nach der Rundgangkollekte singen wir als Schlusslied das Lied 170, die Verse, die Strophen 1 bis 4.
des Vaters, des Schöpfers, erfülle deine Seele. Die Barmherzigkeit Jesu öffne dich für die Liebe. Der Geist Gottes schenke dir Lebendigkeit. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.